Herzlich willkommen zum Mivodo Podcast. Dein Podcast über Mobilität.
Willkommen zum Mivodo Podcast mit Morten und Daniel. Heute geht es um das Thema Autoabus. Und zwar ist das ja eine relativ interessante Alternative zum Leasing oder auch zur Finanzierung und natürlich auch zum Carsharing. Und deswegen haben wir für euch heute eine Studie rausgesucht von Puls Marktforschung, die relativ aktuell ist, aus dem April 2020. Und die hat sich mit der Frage beschäftigt, wie das Interesse bei den Menschen in Deutschland ist zum Thema Autoabo, ob es in Frage kommt, wenn es in Frage kommt, was die Gründe sind, die dafür sprechen, was vielleicht die Nachteile sind. Und wir schauen uns einfach mal an. Und zwar hat die Studie herausgefunden, dass es ein steigendes Interesse am Autoabo gibt bei der Zielgruppe bis zu 50 Jahren, was natürlich sehr interessant ist. Grundsätzlich vermutlich eher davon ausgehen würde, dass es was ist, was jüngere Leute interessiert, die auch vielleicht affiner sind bei digitalen Geschäftsmodellen in der Mobilität. Aber das hat die Studie halt so ein bisschen widerlegt. Und zwar insgesamt finden über den Alters- und Geschlechterdurchschnitt quasi rausgerechnet, finden es 33% als, empfinden es als interessant oder als sehr interessant, was auf jeden Fall schon mal eine absolut wichtige Information ist, weil es ja quasi ein Drittel der Menschen, die halt Auto fahren können, die finden es halt interessant oder kommt für sie in Frage. Und es finden auch Männer tendenziell etwas interessanter als Frauen, das hat die Studie herausgefunden. Bei Männern liegt der Durchschnitt bei 33%, bei Frauen liegt er bei 30%. Und man sieht halt vor allem, dass, was das Alter betrifft, das höchste Interesse besteht bei der Zielgruppe zwischen 31 und 50 Jahren. Und bis zu 30 Jahren, also zwischen 18 und 30 Jahren, beträgt das Interesse daran 36%, und dann für die Zielgruppe, die älter ist als 50 Jahren, beträgt das Interesse 24%. Und natürlich zeigt sich auch, dass je urbaner die Umgebung ist, in der die Leute wohnen oder in der die Leute halt mobil sind und pendeln müssen, desto interessanter ist das Autoabo. Und da möchten wir uns jetzt auch direkt mal ein paar Vorteile anschauen, die sich halt die Kunden auch davon erhoffen. Als größtes Argument für ein Autoabo spricht, dass alle Kosten enthalten sind und dass es halt ein sehr flexibles Modell ist. Also 51% der Leute empfinden es für das stärkste Vorteil für ein Autoabo, dass alle Kosten enthalten sind. Und Morten, gerade die Flexibilität und halt auch die Planungssicherheit bei den Kosten ist ja schon ein starker Punkt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen darauf eingehen, wie du denkst, dass sich das von herkömmlichen Methoden abgrenzt, so was da halt der Vorteil ist oder was die Leute halt davon sich versprechen.
Ja, also das Autoabo ist halt, sage ich mal, ein sehr transparentes Produkt im Vergleich zu anderen Formen, vor allem Leasing. Da ist ja eigentlich so die größte Schnittmenge zwischen dem Produkt Autoabo und Fahrzeugleasing. Denn in beiden Modellen bezieht man ein Fahrzeug für eine bestimmte Dauer und zahlt monatliche Raten. Und der wesentliche Unterschied ist jetzt beim Autoabo, zahle ich eben eine Rate und alle Leistungen rund um das Fahrzeug, und dann kommt der Nebensatz, außer das Tanken, sind inklusive. Das heißt, das Auto kostet, wenn da online steht, 399 Euro zum Beispiel, dann kostet es genau diesen Betrag. Und man kann es vergleichen mit einem Mietwagen, wenn man den sich bei Sixt oder sowas für eine Woche mietet, dann hat man da alles inklusive, außer eben das Tanken. Man gibt das Auto eben einfach voll, also holt es voll ab und gibt es voll wieder ab. Und ähnlich ist es eben beim Autoabo. Dort sind alle Untersuchungen, Wartungsarbeiten, Versicherung, die Zulassung, alles ist gemacht. Auch die Räder, also Sommer- und Winterräder, auch darum wird sich gekümmert. Das heißt, entweder kriegt man einen Ganzjahresreifen oder man wird eben entsprechend eingeladen, dann die Räder kostenfrei wechseln zu lassen. Und das ist einfach alles abgebildet, und so kann man sehr gut kalkulieren. Das ist insbesondere natürlich interessant für die Zielgruppe, die, also es setzt sich ja immer wieder dieses Denken durch, dieses Total Cost of Ownership, also dass die Leute eben wissen wollen, was kostet mich ein Auto überhaupt, was sind die Gesamtkosten von so einem Fahrzeug, wenn ich das fahren möchte. Und gerade da ist halt das Autoabo ultra transparent, denn beim Leasing ist es ja so, ich habe zwar die Rate, die ich kenne, aber ich weiß dann trotzdem nicht so genau, okay, was ist jetzt mit Wartungspaketen, manchmal sind die inklusive, manchmal nicht, was muss ich da an Wartung jetzt bezahlen. Ich muss das Auto noch selber zulassen, ich muss das Auto selber versichern. Die Versicherung hängt dann auch wieder an verschiedenen Faktoren der Personen ab, also Schadensfreiheitsklassen, Alter und so weiter. Und das heißt, es sind viel mehr Fragezeichen und beim Auto-Abo weiß ich halt von vornherein, okay, das kostet mich den Betrag, das kann ich mir quasi kalkulieren, kann ich 500 Euro im Monat eben dafür ausgeben oder nicht. Und was eben auch interessant ist, wenn man halt mal die ganzen Kosten transparent aufrechnet, also was kostet mich eigentlich ein Auto? Also wenn ich mir wirklich mal überlege, was zahle ich an Wertverlust, also wenn ich jetzt ein eigenes Auto besitze, Wertverlust, was zahle ich an Versicherung, Wartungsarbeiten und dann das Ganze gegenüber dem Auto-Abo sieht, dann ist das Auto-Abo plötzlich gar nicht mehr so teuer. Klar, es ist in der Regel immer noch teurer als ein, vor allem als ein altes und eigenes gebrauchtes Auto. Und es ist auch noch teurer als die Top-Leasing-Deals, die man so kennt. Aber es wird immer konkurrenzfähiger. Mhm. Und es ist halt interessant für die Leute, die vor allem eben alles haben wollen, sich keinen Stress machen wollen und dann auch flexibel sein wollen, sagen können, hey, ich fahre heute 6 Monate und dann hole ich mir vielleicht was anderes oder kündige ich das Auto, also kündige ich das Abo wieder. Das heißt, das ist halt so das Novum an dem Produkt.
Ja, und das ist auch der große Vorteil aus meiner Sicht ist auch, dass es extrem bequem ist. Also du sparst dir die ganze Bürokratie, den Papierkram, du hast keinen großen Aufwand damit, halt verschiedene Versicherungen zu vergleichen zum Beispiel. Du hast halt wirklich alles oftmals auch oder eigentlich in der Regel direkt in der App und kannst es auswählen. Und deine Wechselkosten sind halt auch sehr gering. Und jetzt nicht nur deine Wechselkosten bei deinem Auto an sich, sondern auch wenn du zum anderen Anbieter gehen möchtest, ist relativ gering, wenn man halt es im Vergleich sieht zu der Branche, die ja eigentlich, die Automobilbranche, die ja quasi über Jahrzehnte davon gelebt hat, dass die Leute sich Autos richtig gekauft haben, was ja schon auch nochmal eine Ausgabe ist, die jetzt vielleicht auch in privater Hinsicht, über die man lange nachdenken muss, es steht viel Geld auf dem Spiel und in der Hinsicht ist das Auto-Abo halt ultra, ultra bequem in der Nutzung und es wird ja auch häufig verglichen vom Service her mit Netflix und halt auch zum Beispiel Amazon Prime oder halt auch Zeitungen, weil man halt so das klassische Geschäftsmodell vom Abo, wie wir es in vielen digitalen Branchen kennen, halt jetzt auf eine sehr traditionelle und auf eine Vermächtnisindustrie überträgt, was ja absolut interessant ist, vor allem in der heutigen Zeit. Und Morten, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was es so für Anbieter gibt, wie die Hersteller aktuell damit umgehen, also quasi wie die alten Hasen der Automobilindustrie mit diesem Trend umgehen und was für Startups da auch vielleicht gibt.
Ja, also ich meine, der Markt mit den Auto-Abos ist eigentlich noch gar nicht so groß, im Verhältnis jetzt vielleicht zu anderen Finanzierungsformen. Und dadurch gibt es auch sehr viele kleinere Anbieter, vor allem auch Startups, die unterschiedlich agieren, also die also unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, wie im Endeffekt sie zum Beispiel dann die Fahrzeuge kaufen und finanzieren. Ich glaube, in Deutschland sehr bekannt sind die beiden großen Namen Cluno und Like to Drive, die sind eigentlich schon mit am längsten dabei. Und die bieten eben dann eben das ein Auto All-Inclusive an von verschiedenen Marken, also sind nicht markengebunden und bieten eben den Leuten dann eben diesen in der Regel ein Fahrzeug für zum Beispiel 6 Monate oder ich glaube bei Like to Drive teilweise 12 Monate, das heißt, die sind nicht zu ultra flexibel, sondern haben in der Regel dann doch etwas längere Laufzeiten. Dafür sind sie halt vom Preisniveau auch nicht so viel höher als das Leasing-Modell. Man hat dann auch die typischen Kilometergrenzen pro Jahr oder pro Monat angegeben, die man auch vom Leasing kennt, also diese Freikilometer. Und daneben gibt es dann auch andere Anbieter, die zum Beispiel sehr explizit mit Händlern kooperieren, also auch Cluno und Like to Drive kooperieren meines Wissens nach letztendlich mit Händlern. Allerdings ist das nicht so offensichtlich. Und bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Vivlacar, das ist übrigens auch ein Anbieter aus Stuttgart hier, haben einen expliziten Händlerbestand bei sich drin, also wirklich Händler, die halt Autos auf dem Hof stehen haben und jetzt eben nicht verkauft bekommen oder vielleicht aktuell, die eben wie Blei auf dem Hof stehen, die kann man halt dann so reattraktivieren, indem man sie mit einem monatlichen Preis, also monatlichen Abo-Preis auf den Markt bringt und dann eben sozusagen das gebundene Kapital halt zum Cashflow umbaut. Und deshalb also das ist auch so eine Form des Geschäftsmodells. Und dann gibt es natürlich noch daneben die OEMs, also die Autohersteller selber. Da ist eigentlich, glaube ich, das allerbekannteste Beispiel ist in dem Fall Care by Volvo, also Volvo, die da ihr eigenes Auto-Abo-Paket gebaut haben und das auch schon relativ lange in verschiedenen Märkten. Das heißt, die sind da auch schon ziemlich weit über das, über so ein bisschen diese Einführungsphase hinaus. Das heißt, es ist auch wirklich direkt auf der Website ganz prominent platziert. Wenn du in den Konfigurator gehst, siehst du dann direkt die Care by Volvo-Raten. Das ist wirklich, also für die ist das sozusagen deren strategisches Ziel, zumindest wirkt das so nach außen, dass sie wirklich ganz viele Autos jetzt da digital online verkaufen, beziehungsweise per Abo vertreiben möchten. Und vor einer Zeit lang war es am Anfang war es ja so, dass man dort dann nur so selber konfigurieren konnte, hatte eine lange Wartezeit, was ja auch beim Auto-Abo eigentlich nicht gewollt ist, weil du ja oft dann willst, dass du das Auto sofort bekommst. Mittlerweile haben sie auch Lagerfahrzeuge, die sofort verfügbar sind. Und das Interessante bei Volvo ist halt, dass die natürlich als Hersteller auch nicht so darauf angewiesen sind, sage ich mal, die krassen Margen zu haben, beziehungsweise weil sie, wenn sie ja direkt als Hersteller verkaufen, dann haben sie ja gar nicht so viele Kosten oder Zwischenschritte, weil da nicht so viele Zwischenhändler dazwischen sind. Mhm. Das heißt, sie können das auch zu einem relativ attraktiven Preis anbieten, der durchaus auch mit Leasing konkurrieren kann. Daneben gibt es natürlich auch ein paar andere Projekte von diversen Herstellern. Ich glaube, Cadillac hat da irgendwas gestartet in München. Bei Mercedes gibt es eben Flexperience, das wurde jetzt auch deutschlandweit gestartet. Das sind aber alles, wenn man das hat, eher so sagen wir Pilotprojekte, so Leuchtturmprojekte, die man zeigt, okay, wir können was. Aber das ist noch nicht irgendwie so in die Gesamtvertriebsstrategie eingebettet. Bei den deutschen Autoherstellern hängt es natürlich auch oft damit zusammen, dass die Vertriebsprozesse sehr eher oldschool sind, dass man da sehr viel eben auf diesen traditionellen Automobilhandel mit den lokalen Händlern setzt. Und deshalb ist da einfach, ja, also man kann einfach sagen, Volvo unter den Herstellern eine Vorreiterrolle. Und dann gibt es noch einen Part, das sind eben die Autovermieter wie Sixt oder Herz oder Eurocar, vor allem Sixt ist ja sehr aktiv, die haben ja das Produkt Sixt Flat, die haben jetzt gerade erst Sixt Plus gelauncht und im Endeffekt ist Sixt Flat einfach jetzt das Geschäftskundenangebot für Auto-Abos und Sixt Plus ist jetzt endlich das Privatkunden-Abo-Angebot und letztendlich haben die natürlich auch einen riesen Vorteil, weil die haben ja schon eine riesige Flotte an Mietwagen, die ja auch in Anführungsstrichen oft rumstehen und die machen sie jetzt halt, anstatt die halt für ein paar Tage oder Wochen zu vermieten an irgendwie Urlaubsreisende oder Geschäftsleute oder was auch immer, nutzen dann ihre Flotte parallel auch noch dazu, Auto-Abo-Angebote daraus zu machen, dass die Leute es über Monate mieten können. Das ist ja eigentlich perfekt. Ich meine, die haben Autos rumstehen und die machen jetzt eben ihre Bestand oder ihr gebundenes Kapital auch wieder zu aktivem Cashflow. Also haben im Endeffekt auch keinen großen, also sie haben ja im Endeffekt keinen großen Invest, weil sich die Autos sind da und sie müssen im Endeffekt einfach nur dieses Produkt bauen und das haben sie jetzt ja, schon ganz gut auf die Straße gebracht.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr erfreulich, dass es da auch in Deutschland einige Initiativen gibt, wenn natürlich auch der größte Name auf dem Markt natürlich ganz klar Care by Volvo ist.
Zumindest unter den Herstellern.
Unter den Herstellern auf jeden Fall. Wobei Volvo sicher in letzter Zeit sehr echt bei allen Themen relativ innovativ gezeigt hat, wenn man mal bedenkt, von wo die gekommen sind.
Ja, das ist jetzt ja fast wieder ein anderes Thema. Kann man über die Konzerngeschichte philosophieren, aber seit sie nicht mehr mit Ford zusammen sind, sondern der Investor Geely eingestiegen ist, geht es auf jeden Fall wieder bergauf. Ja.
Und man merkt auf jeden Fall schon, dass das ein Umbruchsthema ist in der aktuellen Zeit. Und das ist natürlich auch den Kunden klar und deswegen hat die Puls Marktforschung auch die Leute gefragt, wie sie denn gerne ein Auto-Abo abschließen möchten, also natürlich nur die Leute, die das auch möchten. Und da haben 44% gesagt, dass sie es tatsächlich bei einem Autohändler abschließen würden, was auf jeden Fall mal eine sehr interessante Erkenntnis ist, weil man ja schon grundsätzlich davon ausgehen könnte, dass die Autohändler in diesem Umbruch zu kurz kommen, weil natürlich die Autobanken und auch die Hersteller ja schon Interesse daran haben, wie Morten sie auch schon angespielt hat, den Kostenpunkt zu umgehen. Aber da die Kunden immerhin zu 44% bei den Autohändlern ihr Auto-Abo abschließen möchten oder sich zumindest mal auch beraten lassen möchten, ist es auf jeden Fall schon mal ultra interessant und auch eine absolute Chance für die Autohäuser. Natürlich in erster Linie wird es eher sich um die großen Autohäuser handeln. Bei dem Angebot von Mercedes, Flexperience, hat es ja auch als Pilotprojekt begonnen mit einzelnen Autohäusern, bis es sich dann ausgeweitet hat. Also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Dynamik. 22% geben an, es direkt über eine App oder im Internet buchen zu wollen. Wäre zum Beispiel auch meine Präferenz. 20% würden es direkt beim Autohersteller machen und 8% über eine Autobank. und der Rest ist halt auf einem anderen Weg. Und ja, das sind auf jeden Fall ziemlich interessante Erkenntnisse und da kann man sich dann natürlich überlegen, welches Auto-Abo-Konzept die meiste Zukunft hat. Und es bleibt natürlich auch abzuwarten, wie sich das Verhalten von den Kunden am Ende entwickelt. Weil es ist auf jeden Fall mal ein mögliches Szenario, dass irgendwann die Leute sagen, dass das Autohaus in der Hinsicht vielleicht maximal noch in beratender Rolle gebrauchen können und es auch einfach direkt über eine App buchen, was so in meinem Verständnis auch logisch wäre, weil der Vorteil an einem Auto-Abo ist ja gerade, dass es ultra bequem ist, dass du nicht keine großen Wege gehen musst, um eine Versicherung für dich klar zu machen oder halt eine Werkstatt zu finden. Es ist ja alles gebündelt und wenn du es dann bequem über eine App buchen kannst, ist es ja eigentlich in der Hinsicht absolut super.
Ja, ich denke, dazu kann man auch sagen, dass es halt ähnlich sich auch vielleicht einen ganz normalen Neuwagen verkauft oder ganz normalen Leute, die jetzt einen Leasingvertrag abschließen, dass halt der persönliche Kontakt zum Autohändler in den, sagen wir, traditionellen Autokäufern immer noch sehr wichtig ist, weil es wahrscheinlich auch ein hochpreisiges Produkt ist und vielleicht auch noch dieses Bewusstsein gar nicht so da ist beim Auto, aber dass ich da zum Beispiel, jetzt kann ich wieder Volvo nennen, weil die haben zum Beispiel diese 30 Tage Probeabo, wo ich dann einfach zurückgeben kann, wenn ich darauf keine Lust mehr habe. Und ich glaube, es ist doch gar nicht so ein Bewusstsein, dass wenn ich das online buche und bestelle, dass ich dann halt sehr flexibel bin und sagen kann, hey, wenn mir das gar nicht passt, dieses Auto, dann nehme ich einfach ein anderes und gebe es wieder zurück, kündige einfach schnell. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieses Mindset von den Leuten noch drin, dass sie das Auto erstmal sehen wollen, anfassen wollen, vielleicht Probe fahren wollen, weil sie einfach so im Gefühl einfach haben, okay, das ist eine wichtige, langfristige und finanziell schwerwiegende Entscheidung.
Auch ich meine, das war ja früher noch viel stärker, ist zwar immer noch stark genug, aber halt auch das Commitment zu einer Marke oder auch zu einem Autohaus ist ja schon, könnte man schon argumentieren, dass es eher zurückgeht, weil die Leute halt flexibler sind, teilweise auch bereit sind, ihr Auto zu teilen und so. Und wenn ich eh bereit bin, jetzt, das spielt eher auf Carsharing an, aber wenn ich schon bereit bin, mein Auto zu teilen, ist halt der Besitzerstolz auch nicht mehr so ein großer Faktor für viele Leute. Natürlich, der Besitzerstolz ist immer noch da auf jeden Fall und der doch, und ich meine, der klassische Autohandel hat ja auch noch eine Legitimation, die auf jeden Fall die größte ist, würde ich sagen. Aber es ist halt ein interessantes Zukunftsthema. Und was du auch schon angesprochen hast, ist natürlich, dass die Autohersteller mit Sicherheit auch darauf abspielen oder abzielen, dass die Leute, die sich vielleicht unsicher sind, ob sie ein Auto tatsächlich brauchen oder wollen oder ob es ihnen gefällt und die sich früher vielleicht dann eher dagegen entschieden hätten, überhaupt ein Auto zu kaufen, jetzt zumindest mal vielleicht das sozusagen anzutesten, ob ein Auto ihnen zusagt und dann sich halt auf ein Abo einlassen. Und da ist natürlich mit Sicherheit auch die Wette von den Herstellern, dass die Leute sich da ihre eigenen Autonutzung vielleicht überschätzen oder sich vielleicht dann sehen, okay, ich habe das Auto jetzt getestet, jetzt gefällt es mir, jetzt behalte ich es und abonniere das weiter, was vielleicht früher in dem Zusammenhang gar nicht möglich gewesen wäre, was mit Sicherheit eine Chance ist für die Industrie.
Ja, also ich sag mal, ich glaube, das Auto aber ist ein gutes Vehikel halt für die ganzen Hersteller zu sagen, okay, darüber testen wir jetzt eben Direktvertrieb. Das ist ja sowieso schon seit Jahren ein Thema. Können die Hersteller jetzt in Eigenregie den Vertrieb machen? Man muss ja ganz klar sagen, das gibt denen natürlich Möglichkeiten, Einsparpotenziale, wenn sie eben diesen ganzen großen Handel mit den flächendeckenden Händlern nicht mehr treiben oder unterhalten müssen. Und da sind sie natürlich ein bisschen im Spagat und das Auto-Abo bietet halt denen die Möglichkeit, das traditionelle Verkaufsgeschäft offen zu halten, aber parallel dazu eben neue Produkte zu schaffen, Abo-Produkte, die man digital online vertreiben kann, die auch wahrscheinlich eine andere Zielgruppe erreichen als den klassischen Käufer. Das heißt, im Endeffekt ist es Wachstumspotenzial, weil plötzlich andere Zielgruppen erreicht werden, andere Nutzungsszenarien erreicht werden.
Es werden Daten gesammelt, es werden Technologien ausprobiert, da kann man schon einiges machen.
Ich denke halt auch, was wir jetzt noch ein wenig angesprochen haben, ist halt, dass das Auto-Abo sicherlich auch eine Lücke schließt, sagt man ja oft, zwischen Carsharing und dem Leasing, respektive Autokauf. Ja. Weil Leasing ist in der Regel 24 Monate und länger, klar, auch mal selten 12 Monate Verträge. Carsharing ist in der Regel das, was ich so ein paar Minuten mache oder vielleicht, wenn ich es längerfristig mal für ein Wochenende miete, dann mal ein paar Tage. Und das Auto-Abo ist halt interessant, vielleicht für ein paar Monate. Und jetzt hatten wir ja Corona, die Pandemie. Ja. wo vielleicht der eine oder andere gesagt hat, hey, ich fahre normalerweise keine Bahn, es geht schnell und ist super, aber jetzt so mit Maske und den Infektionspotenzial oder generell, egal wie hoch es eben, wie gefährlich das jetzt tatsächlich dann mal faktisch ist, ist eben, sag ich mal, so ein bisschen der Respekt oder die Rücksicht gestiegen und dann sagt man vielleicht, okay, jetzt fürs nächste halbe Jahr möchte ich ein Auto haben oder ich habe jetzt irgendwie ein Projekt oder einen neuen Job, wo ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr immer zu irgendeiner Firma fahren muss und die ist draußen auf dem Land und deshalb brauche ich jetzt einfach mal spontan ein Auto. Und gerade deshalb denke ich halt auch, dass die Großstadt da so weit oben ist, weil die Leute in der Großstadt haben ja in der Regel oft gar nicht so viele Autos. Auf dem Land hat sowieso fast jeder ein Auto. Aber in der Großstadt ist es vielleicht so, dass man dann da gerade sagt, okay, im Winter vielleicht ein Auto, für den Job jetzt ein Auto oder für die kurze Zeit jetzt ein Auto und dann sind halt so 3 Monats, 6 Monats Verträge halt super interessant.
Absolut, ja. Ich meine, die These wird ja auch ganz klar durch die Zahlen bestätigt. Also ich kann darauf nochmal ganz kurz eingehen. In der ländlichen Gegend liegt das Interesse bei 26%, in der Kleinstadt 28%, in der mittelgroßen Stadt 34% und in der Großstadt 38%. Also ganz klar, je urbaner man sich befindet, desto eher ist man bereit, halt auch dieses Auto-Abo abzuschließen.
Und das ist ja was, was sich auch mit allen anderen Mobilitätsdiensten und digitalen Mobilitätsdienstleistungen deckt, dass die Leute der Großstadt aufgeschlossener sind und das hängt, das ist jetzt meine Spekulation, vor allem damit zusammen, dass da der, sag mal, Fahrzeugbesitz durchschnittlich geringer ist. Mhm.
Ja, es ist auch eine ganz interessante Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel an die E-Mobilität denken, weil viele Leute ja vielleicht grundsätzlich aufgeschlossen sind, mal ein Elektroauto zu fahren, aber sich es nicht ganz vorstellen können, wie sie das in ihrem Alltag nutzen möchten. Da ist natürlich auch ein Auto-Abo ultra interessant, wenn es halt dein Wunsch ist, vielleicht mal ein Elektroauto zu nutzen, aber du dir nicht sicher bist, ob es für dich tatsächlich funktioniert. Und da ist natürlich das Auto-Abo auch ein guter Schlüssel quasi, um den Einstieg in die Elektromobilität zu finden.
Ja, absolut. Also es kann tatsächlich interessant sein, wie auch jetzt wieder das Thema Testen, Probefahren. Ja, ich meine, das ist ja auch oft so wenn ich jetzt zum Händler gehe, eine Probefahrt mache, dann erlebe ich zwar vielleicht mal das Auto und kann sagen, hey, es sieht schön aus, Leder ist toll und gefällt mir hier alles, das Interieur fährt sich gut, aber halt so, wie das im Alltag ist und wie das halt so, wie sich zum Beispiel dieses Laden und meine ganzen Strecken mit Elektromobilität vereinbaren lassen, das kann ich vielleicht nicht sagen, wenn ich das Auto jetzt maximal vielleicht ein paar Tage irgendwie ausleihe. Und wenn ich das Auto mal ein paar Monate ausleihe, dann weiß ich im Endeffekt sicher, okay, ich kann das zurückgeben, kann aber das gleichzeitig ausprobieren, habe keine Sorgen, falls irgendwas auch ist mit dem Auto, da ist ja auch ein bisschen Technologieskepsis immer dabei. Und das belegt ja auch so ein bisschen zum Beispiel das, was Mercedes gemacht hat. Die hatten ja vor, ich weiß nicht, irgendwie 1-2 Jahren, gab es ja den GLC mal als F-Cell, also als Wasserstoffauto. Ja. Und das ist ja nochmal eine nischigere, wenn man so will, Technologie. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, gesagt, dass sie das Auto nur vermieten, also es wurde nur vermietet für 800 Euro im Monat. Und aber ich glaube, das hat sich nie wirklich so durchgesetzt. Der wurde jetzt auch wieder vom Markt genommen.
Ja, das wurde eine Zeit lang auch, glaube ich, nur an so öffentliche, auch Amtsträger, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Bürgermeister oder
Ministerpräsident. Oder so.
Ja. Ich glaube, für solche war das auch so ein bisschen vorbestimmt, die sich halt besonders umweltfreundlich dadurch zeigen möchten.
Es war halt so ein bisschen Proof of Concept, einfach so ein bisschen zeigen, aber es war, hat sich ja nicht durchgesetzt.
Und es ist auch ein guter Aspekt von der Industrieseite her am Auto-Abo, dass neue Technologien, dass man die schneller ausrollen kann. Das ist auf jeden Fall, da denkt man vielleicht als Verbraucher jetzt nicht wirklich dran, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall, denke ich, ein gesamtvolkswirtschaftlicher Vorteil, der auch nicht zu unterschätzen ist.
Ja. Ich denke, zum Abschluss können wir vielleicht mal kurz drüber sprechen, Leasing oder Auto-Abo, was ist sozusagen die bessere Wahl? Da haben wir auch schon mal ein generelles Video gedreht, aber bei uns auf jeden Fall auf der Seite findet ihr sowohl Auto-Abos als auch Leasing-Angebote. Das heißt, ihr könnt das mal vergleichen, was ihr vielleicht mehr Sinn macht, was teurer ist für bestimmte Fahrzeugmodelle, was interessanter ist. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr sagt, ihr möchtet ein Auto längerfristig fahren, ihr braucht das täglich und fahrt auch viele Kilometer, dann ist wahrscheinlich Leasing oder auch vielleicht eine ganz andere Finanzierungsform interessanter. Und wenn ihr halt auch eine große Auswahl wollt, weil das Auto-Abo, da gibt es ja nicht so viele Anbieter, ist auch nicht so groß. Da hat man dann auch keine Konfigurationsmöglichkeiten.
Das heißt, das ist auch ein Nachteil.
Ja, da beschränkt sich das Angebot tatsächlich halt auf so Bestseller-Fahrzeuge mit so Standardausstattung. Also man kann sagen, es beschränkt sich halt so auf das typische Mietwagenangebot. Wenn man aber jetzt sagt, okay, ich möchte genau diesen Mercedes in Blau mit der Ausstattung, mit irgendwie klimatisierten Sitzen und so weiter, dann ist das halt nicht das richtige Produkt, das Auto-Abo. Ja. Deshalb, das ist halt mehr standardisiert, das Auto-Abo ist ein tolles, flexibles Produkt für kurze Zeit. Wer aber sagt, hey, ich möchte mein Auto da individualisieren, ich möchte, das ist auch mein Auto, oder möchte dieses Auto auch längerfristig fahren, dann ergeben sich auch, gibt es ja auch durch riesigen Kostenvorteil. Man hat aber natürlich dann auch ein bisschen mehr Aufwand, das Auto entsprechend anzumelden und die ganzen bürokratischen Dinge auf den Weg zu bringen. Aber jetzt kommt noch mal ein Punkt. Vielleicht bestellt man sich ja ein Auto, irgendwie gerade so ein Hybrid. So, da sind die Lieferzeiten ja oft auch dann ein halbes Jahr bis ein Jahr oder noch länger. Und dann kann man sich wieder ein Auto abonnieren und sagen, hey, ich überbrücke jetzt kurz die paar Monate, bis mein bestelltes Auto dann geliefert wird. Dann gibt es dann auch schon wieder einen neuen Use Case.
Ja, also abschließend hat absolut eine Daseinsberechtigung, ja, das Auto, aber auf jeden Fall.
Es ist ein sehr sinnvolles Produkt, was eben Lückenfüller darstellt, was neue Kunden, neue Märkte erschließt und vielleicht für den einen oder anderen auch überhaupt mal so der Zugang ist zu...
Ja. Zum Beispiel zur E-Mobilität oder zum Auto. Ja.
In diesem Sinne, das war unsere Folge zum Auto-Abo. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder wenn ihr Anregungen habt, also wenn ihr bei YouTube seid, wenn ihr bei iTunes oder anderen Podcast-Plattformen uns zuhört, dann schreibt uns gerne eine Bewertung und abonniert auch gerne den Kanal respektive den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bis dahin, ciao.